Und damit ein herzliches Willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. An den Mikrofonen sind wie immer
der Nicolas Cage.
Sehr gut.
Achso, sorry.
Nicolas Cage. Und alles gut. Und ich, Matthias,
der,
nicht der Schweighöfer.
Der Bossi.
Der Bossi. So ist es. Ja, die Ritter des Filmgenuss sind zurück an den Mikrofonen, zurück. Jeder für sich, wir nehmen remote auf, sitzen uns nicht gegenüber. Ja, heute starten wir mit einer etwas traurigen Nachricht, die uns heute ereilt hat, von der wir heute erfahren haben. Ja, Hollywood-Superstar Val Kilmer ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Nach langer Krankheit, kann man hier wohl sagen, ne?
Hat schon mal Krebs gehabt, ne?
Ja. Ja. Der hatte Kehlkopfkrebs, genau, ja. Schon vor vielen Jahren. Und jeder, der sich vielleicht erinnert und Top Gun Maverick gesehen hat, der wird wissen, hast du Top Gun Maverick gesehen?
Absolutowitsch.
Ja, dann weißt du es ja auch.
Der Film, der das Kino gerettet hat.
Ja, genau.
Sag Steven Spielberg.
Genau, der Film. Ja. Ja, dann erinnert ihr euch sicher daran, an den Gastauftritt von Iceman.
Ja, Mann.
A.K.A. Val Kilmer. Ich glaube, also cool, dass er aufgetreten ist. Ich erinnere mich aber, also er hatte so eine Art Sprachcomputer, den er genutzt hat, weil ihm, also dem Darsteller Val Kilmer, schon zu der Zeit das Sprechen nicht leicht fiel. Und das haben sie auch so ein bisschen in die Rolle mit eingebaut und quasi Tom Cruise, ja, trifft ihn, aber sie sprechen nicht richtig miteinander, ne? Und ja, man muss schon sagen, man kann halt von dem Film halten, was man will. Sehr herzzerreißende Szenen, aber Val Kilmer ist natürlich, bleibt nicht nur in der Rolle des Iceman in Erinnerung, auch wenn das so sein Durchbruch war. Später durfte er sogar Michael Manns Heat eine sehr entscheidende Rolle spielen.
Ja.
Und ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe gerade versucht, den Namen seiner Rolle. Ich habe es heute noch gelesen, habe es doch vorhin noch. Wie hieß er denn noch? Ah, ich komme gleich drauf, reiche ich gleich nach. Ja. Und natürlich Batman, ne?
Ja.
Joel Schumachers Batman-Verfilmung. Warte, waren es ein oder zwei Filme? Er war sogar in zwei Batman-Filmen, ne?
Das habe ich heute noch gelesen. Er ist, glaube ich, nach dem ersten Film gefeuert worden, weil der Schumacher gesagt hat, das war so ein Affe, mit dem arbeite ich nicht nochmal zusammen.
Ja, ja. Ja, da kommen wir, ja, da kommen wir zum, genau. Ach so, ich hab's bei Heat war er der Charakter Chris. Der Vertraute, genau, der Vertraute von Robert De Niro, auch so eine Art Freund. Robert De Niro hat sich viel um ihn gekümmert und ja, um seine Familie, also sehr vertrauenswürdiges Verhältnis, was die beiden da in dem Film haben und ja, auch sehr überzeugend gespielt und sehr überzeugend rübergebracht. Genau, Batman Forever ist es hier einmal. Kommen wir da wieder zurück. Und, lass mich gucken. Nee, Batman Robin war schon George Clooney. Okay, ich dichte mir, hab mir da im Kopf irgendwie noch einen dritten Batman-Film dazu gedichtet. Aber das war wohl falsch. Ja, weil der restliche Cast, guck, bei Chris O'Donnell spielt zum Beispiel in Batman und Robin, also
ja,
in dem George Clooney-Batman, auch Robin.
Ja.
Genau. Ja, da wurde anscheinend nur der Batman-Darsteller getauscht, ja. Aber das, ja. Also, das war auf jeden Fall ein kleiner Schock heute Morgen, als die News reinkam.
Ja, Mann.
Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Was ist so dein Lieblingsfilm mit Val Kilmer?
Ach du Jemine. Das Ding ist halt, ich habe diese ganzen Batman-Filme zu meiner Schande nie gesehen. Ich war halt noch viel zu jung, als die rauskamen. Und dann bin ich so mit Nolans Batman-Filmen aufgewachsen. So, weißt du, dann habe ich irgendwie nie so das Bedürfnis gehabt, die nachzuholen. von daher muss ich wohl tatsächlich sagen, hier Top Gun. Ja. Können wir auch schon fast drüber reden,
den hab ich
ob das Guilty Pleasures sind eigentlich. Ne?
Ja, ist halt die Frage, wie der erste Top Gun so gealtert ist. Also
ja.
ich hab null Erinnerung an die Story.
Ja.
Ich habe den einmal gesehen mit 14, 15, 16, also keine Ahnung. Ja, kann ich auch nicht groß sagen. Also einer meiner Lieblingsfilme von Val Kilmer oder mit Val Kilmer ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Geheimtipp. Kiss Kiss Bang Bang. Spielt Val Kilmer eine super Rolle. Ich glaube von 2006. Starker Film. Ja, in Heat, wie gerade eben schon gesagt. Chris. Mega Rolle.
Ja.
Kultfilm der 90er. Also ja, jetzt ihn als Batman bleibt er für mich jetzt nicht unbedingt in Erinnerung. Auch wenn ich den Film damals ein paar Mal gesehen habe, aber ja. Ich war, glaube ich, eher irritiert, als ich ihn zum ersten Mal als Batman gesehen habe. So, hä, so ein blonder Typ, direkt nach Michael Keaton. Er als Batman, das passte irgendwie nicht so richtig.
Ja, okay. Mir ist übrigens heute was am Frühstückstisch etwas passiert, was so ein bisschen peinlich, aber auch ein bisschen lustig war. Weil wir haben irgendwie, wir kamen auch auf Val Kilmer, da meinte meine Mutter so, wie hieß er nochmal in Top Gun?
Iceman.
Und dann meinte sie so, ja, da war doch Iceman. Ich dachte mir so, hä, nein, bei Batman, dieser Eistyp, das war doch Arnold Schwarzenegger. Oder hieß er ja Mr. Freeze oder so, ne? Chill.
Okay. Ja, Mr.
Naja, gut. Auf jeden Fall,
ja,
Rest in Peace.
Rest in Peace. Genau, das wollten wir auf jeden Fall nicht
unerwähnt lassen. Was war dein Lieblingsfilm mit dem? Hast du das jetzt schon gesagt?
Ja, ich habe ja jetzt eben so, also Kiss Kiss Bang Bang ist auf jeden Fall ein...
Kiss Kiss Bang Bang.
Sowas wie ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, wie präsent der so für die meisten Leute ist. Val Kilmer ist ja nicht unser Hauptthema heute. Unser Hauptthema ist Guilty Pleasure Filme. Filmgenre. Nee, Genre ist das nicht. Ist eine Kategorisierung für Filme vielleicht, ne, wenn man so will.
Was ist denn ein Guilty Pleasure?
Also es gibt eine gute Definition, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, wenn man das so einkategorisieren will, könnte man an erster Stelle sagen, es gibt Meisterwerke, es gibt so Lieblingsfilme und es gibt Guilty Pleasure. Aber um das genau herauszufinden,
fragen wir unsere AI, oder? AI, was ist ein Guilty Pleasure?
Guilty Pleasure. Auf Deutsch schuldiges Vergnügen. Als schuldiges Vergnügen wird all das bezeichnet, das dir Freude bereitet, du aber ungern vor anderen zugibst, weil es im Allgemeinen nicht hochgeschätzt oder als ungewöhnlich angesehen wird. Zum Beispiel mit Mitte 30 noch Highschool-Musical gucken. Heimlich im Auto Broses hören. Nach dem Sport Ben & Jerry's direkt aus der Verpackung essen. Ich hoffe, ich habe dir weitergeholfen.
Yes, das war natürlich keine AI. Treue Hörer werden es schon erkannt haben. Das war die liebe Judith, die hier wieder einen kleinen Infobeitrag für uns gemacht hat.
Yeah.
Diesmal so die Definition der Filmkategorie Guilty Pleasure. Es ist natürlich keine Kategorie. Ich habe das jetzt eben so ein bisschen überspitzt versucht zu kategorisieren. aber wie sie schon gesagt hat, ungewöhnlich. Wobei, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, hast du jemals Ben & Jerry's die aus der Packung in eine Schüssel oder, also ich wüsste jetzt nicht, wieso man das da noch aus der Packung rausholen sollte und nicht direkt zum Mund führen.
Wahrscheinlich ging es so um dieses, dass du gehst zum Sport und du ruinierst danach alles mit einem Ben & Jerry's, weil du es so richtig räudig dir gönnen möchtest. Natürlich tust du es nicht in der Schüssel.
Absolut. Ja. Absolut.
Ja, safe.
Nee, darum. Ein Ben & Jerry's ruiniert alles. Das auch wenn es sau lecker ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist einfach geil.
Ja, alles, was ungewöhnlich und eher ja, das krasse Gegenteil von einem Meisterwerk oder von einem Kultfilm. Ja, wobei Kult spielt ja vielleicht doch ein bisschen mit
ja,
rein, ne?
Es gibt doch, ja auch so. Ja.
Es gibt auch den einen oder anderen Kultfilm, der vielleicht nicht unbedingt als Meisterwerk gilt, aber doch irgendwo so einen Status hat, ne? Also da kommen wir aber gleich zu.
Ja.
Wir haben jeder 5 Filme mitgebracht und würden die mal so abwechselnd uns gegenseitig um die Ohren hauen. Mal gucken, ob es da die ein oder andere Überraschung oder Überschneidung gibt, ne? Ich würde vorschlagen, na, fang doch mal an, Niklas. Lass mal hören, was hast du denn mitgebracht?
Den ersten Film, den hattest du jetzt nicht auf der Liste, aber ich glaube, es war bei dir auch so eine Honorable Mention. Es war bei mir halt Lost World oder hierzulande auch bekannt als Jurassic Park Teil 2. Die vergessene Welt.
Jawohl.
Ja, aber es ist so dieses, ne, ist er so stark wie der erste Teil? Nein. Aber ich feiere den. Ich finde, der hat echt seine Momente. Zum Beispiel, wie sie da mit den 2 T-Rexen da und diesen Trailern, die über die Klippe geschoben werden. Das ist einfach geil. Das ist einfach geiles Popcorn-Action-Kino.
Der 97er The Lost World.
Ja, Mann.
Jurassic Park Fortsetzung.
Ja.
Auch wieder Steven Spielberg Regie.
Ja.
Auch wieder nach einem Buch von Michael Crichton. Also er hat selber das zweite Buch geschrieben, ne?
Ja.
Diesmal nur ein bisschen veränderter Cast. Also eine direkte Überschneidung ist es nicht, aber ich würde ihn auch als Honorable Mention beziehungsweise hätte bei mir auch locker drauf gepasst. Wenn man sich so ein paar Online-Listen oder so anguckt, der taucht hin und wieder auch bei guten oder bei Lieblings-Sequels auf.
Ja.
Vielleicht auch so als Geheimtipp. Ich mag den aber auch sehr gerne. Es ist halt in erster Linie ist es halt auch ein richtig cooler Steven Spielberg-Abenteuerfilm, ne?
Ey, voll. Also
das lässt, ja.
Ja, eben. Es ist ja auch verdammt schwierig, muss man einfach sagen, mit dem ersten Film standzuhalten, also dem Stirn hier zu bieten, weil er ist einfach, den ersten würde ich dann wieder schon als Meisterwerk bezeichnen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und der zweite, ich weiß nicht genau, was die Leute daran immer so für ein Problem haben. Ich weiß, vielleicht hat sich die Story mit dem ersten Mal schon so hart abgewetzt, dass die Leute das dann schon wieder unglaubwürdig finden, dass irgendjemand freiwillig auf diese Insel zurückkehren würde, aber ich finde, der Film der legt schon relativ plausibel dar, weshalb die Leute da wieder unterwegs sind.
Es ist mehr wie so ein Wirtschaftskrimi zur Hälfte, ne? Zur Hälfte Wirtschaftskrimi, zur anderen Hälfte Abenteuerfilm, dass der eine Teil der Company quasi dahin will, um Dinos mitzunehmen und der andere Part, eben diese, bestehend aus der Gruppe von Jeff Goldblum, die auf die Insel zurückkehren, um da eben nur ein bisschen zu dokumentieren und zu sagen, guck hier gibt es eine Insel, die ist unberührt oder weitestgehend unberührt und hier leben Dinosaurier. Und das ist dann so eben dieser Fight, den die da kämpfen. Genau, und dann hast du eben dasselbe Chaos, dasselbe Durcheinander wie im ersten Teil ungefähr.
Ja.
Ja, also, und in etwa dieselbe Message, der Mensch soll sich nicht zu sehr in die Natur einmischen. Ja.
Klar, die Message ist, der Mensch soll sich nicht in die Natur einmischen, das Leben findet einen Weg und so, ne? Aber dann hat der Film auch noch so geile Anleihen vom berühmten Robbers Cave Experiment und das finde ich einfach so lustig.
Irgendwie. Aha. Ja. Vom was?
Das Robbers Cave Experiment.
Das habe ich noch nie gehört. So, okay. Was ist das denn?
Das war ein Experiment, das ist in den 50er Jahren durchgeführt worden von einem Psychologen namens Mustafa Sherif und der hat 2 getrennte Gruppen von Kindern in so einen Nationalpark in den USA geschickt, auf so eine Art Feriencamp und so weiter und so fort. Und die wussten nichts voneinander, diese Gruppen. Aber die sind dann irgendwann so auf den Trichter gekommen, oh, da gibt es auch noch eine andere Gruppe hier. Und dann hat sich einfach von alleine so eine Feindschaft entwickelt zwischen diesen Gruppen, bis es dann soweit war, dass die Wissenschaftler, die so quasi als Campleiter getarnt waren, denen gesagt haben, so, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten, um ein größeres Ziel zu erreichen. Das ist ja auch in Jurassic Park 2 so, diese Gruppen hassen sich, weil die beide unterschiedliche Ziele haben, die nicht miteinander vereinbar sind. Aber als es dann darum geht, so okay, wir können diese Insel nur lebend verlassen, wenn wir so ein bisschen zusammenarbeiten, dann raufen sie sich plötzlich zusammen. Ja.
Interessant, und das basiert auf so einem, was hast du gesagt, so eine psychologische, gesellschaftliche Studie oder was, so ein Experiment?
Das ist ja ein Experiment, wo der Typ quasi ja, einfach Kinder als Versuchsaffen oder Versuchskaninchen rangenommen hat. Ja. Also es basiert nicht darauf, aber es hat so Anleihen davon, ja.
Robert Cave Experiment. Schön, gut, wieder was gelernt. Kommen wir vom 97er, das fängt schon gut an, ne, mit den 90er Jahren.
Ja, yeah.
Kommen wir vom 97er The Lost World, die vergessene Welt, zu einem Film, ich lass dich mal raten, Regie hat der Produzent von Alien und Aliens geführt und der Autor ist Akira Kurosawa. Das ist ein hartes Name-Dropping jetzt.
Der,
ne?
Produzent von...
Das kann ja eigentlich, wie kann das ein Guilty Pleasure sein, ne?
Okay, also der Produzent von Alien und Aliens.
Ja.
Ist das John Landau?
Nee.
Nein.
Das ist ein gewisser Walter Hill.
Walter Hill.
Und Walter Hill hat 1996 den Film Last Man Standing gedreht, basierend auf Akira Kurosawas Yojimbo, der Leibwächter, und später auch von Sergio Leone verfilmt, ne, für eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood natürlich. Und dieser Walter Hill, der hat dann The Last Man Standing gemacht. Also ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Last Man Standing ist ein Actionfilm aus dem Jahr 96. Die Geschichte spielt in den 1930er Jahren diesmal. Während natürlich Yojimbo, feudales Japan, für eine Handvoll Dollar, Italo-Western. Und der ist eben jetzt hier 1930er Jahre Prohibition. Und wir folgen hier einem einsamen Revolverhelden, gespielt von Bruce Willis. Er kommt in eine von rivalisierenden Gangstern kontrollierte Stadt und wird schnell in deren Konflikt verwickelt. Ja.
Das stimmt, das ist wirklich Yojimbo. Ja, stimmt, ey.
Das ist Yojimbo,
ja,
genau.
Ja,
hast du den Film mal gesehen, Last Man Standing?
Nee, aber Yojimbo.
Ah, okay.
Ja, ja.
Ja, und ähnlich wie bei Yojimbo, der Protagonist nutzt die Rivalität zwischen zwei Gangstergruppen, um seine eigenen Ziele zu verfolgen und sich gleichzeitig als Überlebender in einer gewalttätigen Umgebung zu behaupten. Während er versucht, seine eigenen Interessen zu wahren, wird er in einem Strudel aus Gewalt und Intrigen hineingezogen. Der Film kombiniert Elemente des Western-Genres mit Action und bietet spannende Kämpfe sowie eine düstere Atmosphäre. Also, düstere Atmosphäre ist schon mal, trifft's ziemlich gut. Denn der Film, der ist auf jeden Fall, man hätte keinen Darsteller da reinsetzen können oder müssen, der da irgendwie noch mehr aus der Rolle holt, als sie hergibt. Also Bruce Willis, der spielt hier einen Typen namens, Achtung, John Smith. Und wir haben hier natürlich noch Bruce Dern und auch Christopher Walken als Hickey.
Ach ja.
Die Rolle ist ganz interessant, ja, weil er... der wird dann so ein bisschen eingeführt als, so ein bisschen als Mysterium, als mystischer Typ. Sein Name wird oft genannt und, oh, pass bloß auf, wenn Hickey wiederkommt und so. Also der hat so einen ganz harmlosen Namen, aber es ist ganz lustig eigentlich. Also Christopher Walken verpasst diesem, das ist so der Hauptantagonist oder der Henchman von einem der rivalisierenden Banden und relativ brutal, FSK 16 steht jetzt hier bei Wikipedia, ich habe den tatsächlich aber ein bisschen blutrünstiger in Erinnerung. Also ich habe den Film schon immer gemocht, ist auch wahrscheinlich die erste Inkarnation dieses Akira Kurosawa Yojimbo Stoffs. Aber so neben dem Original und einer Handvoll Dollar ist das wahrscheinlich so die populärste Verfilmung.
Ja.
Neben den zwei Originalen, Italo-Western und Feudales Japan, ne?
Ja.
Also, wenn der Film dir in die Hände fällt oder euch da draußen, guckt ihn euch an.
Safe.
Super cool. Super kurzweilig, 101 Minuten.
Das ist ja wirklich cool.
Und man hat viel, ich sag mal so, Filmgeschichte in einen kurzweiligen, actionreichen Film gepresst.
Ja, total, ey. Krass. Nee, muss ich mir echt mal anschauen. Also, Bruce Willis gebe ich mir.
Ist tatsächlich also einer der besseren Bruce Willis-Filme, würde ich sagen. Oder der unterhaltsameren.
Sag nochmal kurz, ich weiß nicht, ob ich es gerade überhört habe. Was macht ihn jetzt zu einem Guilty Pleasure?
Was ihn zu einem Guilty Pleasure
Ja,
macht.
aber eigentlich klingt das ja gar nicht so mies.
Ja, aber der ist, ja, der Film ist, wie gesagt, er ist relativ kurzweilig. Aber ich denke, der Film ist nicht sehr populär und ja, als schlecht gilt er jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gemeinhin, aber eher als so, ja,
Die Leute haben ihn nicht auf dem Schirm, meinst
mainstreamige,
du?
sagen wir so, als mainstreamiger kleiner Bruder von dieser Yojimbo-Adaption, ne?
Ja.
Und ja, was macht ihn zu einem Guilty Pleasure? Also, ich würde sagen, um nochmal die Frage direkt zu beantworten, so mein Urteil macht ihn
Ach
zu einem
so, ja,
Guilty
okay.
Pleasure,
Ja,
würde
gut.
ich sagen. Ja,
Das
also,
reicht ja manchmal
ja.
schon.
Ist ja jetzt kein Film, der unter Cineasten irgendwie ständig genannt wird, ne? Last Man Standing tut das, was er soll. Ist ein Abklatsch von einem Abklatsch.
Ja, okay, fair.
Ja. Und das meine ich ja gar nicht böse oder so, ne? Oder negativ. Eine Handvoll Dollar ist natürlich kein Abklatsch. Handvoll Dollar ist eine würdige Hommage.
Ja.
Interpretation von Akira Kurosawas Meisterwerk Yojimbo, ne?
Ja, total.
Aber ja, sagen wir so, Last Man Standing fällt da schon deutlich ab. Also sowohl schauspielerisch, was die Hauptfigur betrifft, als auch inszenatorisch, ne? Das ist schon sehr kulissenhaft gehalten alles, ne? Und an einem Schauplatz oder an wenigen Schauplätzen dargestellt, aber ja. Ah, ich sehe gerade, Michael Imperioli spielt auch mit. Den kennen ja einige aus Sopranos.
Ja, krass, dann muss
Ja.
ich immer schauen, dann habe ich die Trilogie voll.
Jo.
Bei Yojimbo habe ich gesehen
Ja.
und was war es für ein paar Dollar?
Für eine
Für
Handvoll
eine Handvoll
Dollar.
Dollar. Ah,
Ja.
für den habe ich auch gesehen,
Die
ja.
Dollar.
Genau,
Ja.
für eine Handvoll Donuts, Dollar meine ich natürlich.
Ja, das wäre so mein Pick Number One. Was hast du denn auf der 2?
Das passt überhaupt nicht dazu, aber obwohl doch, es ist auch ein Abklatsch, sagen wir mal. Ich habe da nämlich den Wolfman aus dem Jahr
Aha, jawohl.
2010. Ja, müsste es sein.
Jawohl.
Nicht den
Das ist wahrscheinlich der
aktuellen.
neueste.
Ja,
Ja.
genau, der aktuelle Wolfman, der gerade aus dem Kino lief. Nee, den habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt, weil irgendwie hat es mich
Den
nicht
habe ich
so
auch noch nicht
richtig. Nee, hat
gesehen.
mich nicht so richtig gelockt irgendwie.
Ja,
Nee,
ich guck mir den aber
also.
an.
Ja, also wenn ich den irgendwo im Streaming erwische, werde ich da auch mal reinschauen, aber. Nee, das ist jetzt Wolfman aus dem Jahr 2010 oder auch The Wolfman im Original von Joe Johnston. Jetzt
Ja,
muss ich ehrlich.
auch so ein Star Wars und Jurassic Park Veteran. Ja, tatsächlich.
Ach
Ja.
ja, hier, krass, visuelle Effekte, ich sehe es gerade, ey. Krass.
Ja, der hat
Wow.
VFX bei Star Wars und
Yo.
später sogar Jurassic Park 3 inszeniert, der auch gut als Guilty Pleasure durchgeht.
Ja, das. Also.
Ja, George.
Ich würde sagen, der Film ist Trash, aber er weiß doch, dass er. Oder ein B-Movie und er weiß es aber auch, dass er ein B-Movie ist. So, der nimmt sich nicht selber nicht allzu ernst. Ja, doch schon, ja. Na jedenfalls, wir kennen die Geschichte, ne? Also, es geht um Lawrence Talbot, der seinen Heimatkaff Blackmoor verlassen hat, um irgendwie Schauspieler zu werden. Und dann kommt eines Tages die Verlobte seines Bruders, Gwen Conliff, gespielt von Emily Blunt. Lawrence Talbot ist Benicio del Toro. Sie kommt an und sagt so, hier, ey, du musst unbedingt nach Blackmoor kommen, weil dein Bruder ist verschollen. Und er so, ja, nee, ich bin morgen mit meinem Theaterrevue hier auf dem Weg nach Amerika, geht gar nicht. Dann lässt er sich aber doch breitschlagen, mal vorbeizuschauen in Blackmoor, was da so abgeht. Und da tun sich dann Abgründe auf und da passieren mysteriöse Dinge, die auch unseren Lawrence Talbot in ihren Sog ziehen werden. Und ja, daraus ergibt sich dann der Wolfman. Denn auch der Vater von den beiden, also Sir John Talbot, gespielt von Anthony Hopkins, ist Der hat Dreck am Stecken. Ey, ich sehe, ohne Scheiß, das habe ich gar nicht mehr so, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Da ist echt ein Cast dabei. Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving als so ein Typ, der so ein Scotland Yard Detektiv. Ey, das ist echt krass. Asa Butterfield auch. Ey, wow. In seiner ersten Rolle vielleicht?
Ich glaube, also ich habe den nur einmal im Kino gesehen. Als er dann 2012 offensichtlich rauskam. Ich wüsste jetzt keinen anderen Film, bei dem Benicio del Toro irgendwie den Frontrunner macht und Hauptdarsteller und quasi auf dem Plakat ganz vorne drauf ist. Und
Sicario?
Dadurch, ja, selbst da noch nicht. Ist ja auch Emily Blunt eigentlich so aus ihrer Perspektive erleben wir die Geschichte, ne?
Ja, stimmt schon.
Aber weißt du, was ich meine? Also es war so ein bisschen vielleicht die Idee, komm, wir probieren, wir gucken mal, wie populär ist Benicio del Toro. Und der ist halt ein sagenhafter Darsteller, aber ja, irgendwie hier konnte er sich nicht so ganz in Vordergrund spielen. Ja, zumal er ja hier noch einen Anthony Hopkins an der Seite hatte und auch Newcomerin oder die noch gerade so kurz vorm Durchbruch stehende Emily Blunt, ne?
Stimmt, da war sie noch nicht so richtig groß, sagen, ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich erinnere mich, es gab viel so Practical Kostümdesign auch, ne? Ey, also viel heftig. So... Ja.
Die Werwölfe waren ja echt, so die kamen nicht aus dem Computer.
Genau.
Deswegen hat Rick Baker dafür ja auch, der Film ist Oscar prämiert, ja, Rick Baker hat einen Oscar bekommen.
Ach, stimmt. Stimmt, siehst du, das war gutes Make-up sogar. Ja. Und wie du schon sagtest, die Werwölfe waren echt, das heißt, die konnten nur bei Vollmond drehen. jetzt ein ganz später Spätzünder. Ja, so viel Zeit muss sein.
Ey, aber ohne Scheiß ist, also ich guck mal, American Werewolf in London, ja, Thriller, sowas hat er nicht schon alles gemacht.
Ja.
Und das war so, ich glaube, das war so sein später, nicht sein Peak, aber kurz danach aber hat er ja aufgehört, aber es war schon einfach nur geil. Ja.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, die Special Effects, sowas, ich erinnere mich nicht an so eine Sequenz wie bei American Werewolf in London, in The Wolfman, dass da irgendwie auch so krasse Practicals sind, dass da Haare rauswachsen und so. Also ich erinnere mich nicht dran. Wenn es anders ist, dann korrigier mich bitte, aber...
Ja, okay, also die Transitions sind natürlich schon CGI so, aber das Endprodukt, das war halt echt.
Das war echt, ja.
Ja.
So habe ich es auch, war nicht, Anthony Hopkins war, glaube ich, sein Vater, ne, oder sein Stiefvater oder
der Vater
so.
Von Benicio del Toro.
Der Vater, ne? Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich ein Spoiler, aber es sind halt beide so der Werwolf, ne? Gleichzeitig.
Also, ja, also Anthony Hopkins ist so der OG-Wolf.
Genau, genau.
Der hat auch den verschollenen Sohn umgebracht, sag ich mal.
Ja.
Und dann hat er Benicio del Toro, Lawrence Talbot noch gebissen. Aber er sperrt sich selbst irgendwie eigentlich immer in so einem kleinen Verlies, in so einem kleinen Kerker ein. Aber so in der einen Nacht, da ist er dann irgendwie doch unterwegs. So. Ja.
Stimmt. Ja. So war das. Ja gut, okay. Also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht. Ich war jetzt nicht so super begeistert, als ich aus dem Kino kam. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Pick.
Und genau deshalb ist der Film mein Guilty Pleasure. Weil die meisten nicht begeistert waren. Aber irgendwie, ja, vielleicht war die Geschichte scheiße und vielleicht war es auch viel Effekthascherei, aber ich war unglaublich beeindruckt von dem Make-up und irgendwie habe ich einfach ein Herz für den Film, das sonst niemand hat. So, genau deshalb ist es mein Guilty Pleasure.
Ja. Ich bin mit einer gewissen Hoffnung ins Kino gegangen, auch weil Joe Johnston drauf stand, von dem hielt ich eigentlich relativ viel, einfach nur, weil er so eben aus dieser Star Wars und Jurassic Park Familie kam und übrigens noch ein geiler Fun Fact, Joe Johnston hat ja das ursprüngliche Boba Fett Design kreiert, ne?
Ach ja.
Also das. Dieses zeitlose, ja, es basiert zwar auf dem Stormtrooper Design, aber Joe Johnston ist ja der sozusagen der Erfinder von Boba Fett, ne? Oder zumindest es ist sein visuelles Erbe, ne?
Ja.
Ja, das sollte man hier noch erwähnen. Walter Hill, Joe Johnston, also zwei New Hollywood-Pioniere eigentlich so, ne? Die waren halt live dabei. Sollte man nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Also, was wir jetzt hier als Guilty Pleasure definieren und so, das bedeutet nicht, dass da keine, dass da Dullis irgendwie am Werk waren.
Nein,
oder so,
nein,
ne?
Gar
man
nicht.
Merkt einfach, nee. Ja, man merkt einfach so die inszenatorische Kraft, ne? Und auch, wenn man jetzt gemeinhin sagen möchte, okay, schlechte Filme, bla bla bla, das stimmt nicht. Das sind einfach, die transportieren trotzdem eine Magie, ne? So mal als kleines Zwischenfazit. Das darf man nicht vergessen und da sind eben Fachleute am Werk, ne? Und nicht irgendwelche Anfänger. Ja, ob das hier für meinen zweiten Pick auch so gilt, weiß ich nicht genau. Ich habe hier auch wieder einen Film aus den 90ern, nämlich aus dem Jahr 1997. Ein Film, vor dem ich ganz viel, ganz relativ lange, relativ viel Schiss hatte. Anaconda. Ich lese mal ganz kurz vor meine Zusammenfassung. Anaconda ist ein Abenteuer-Horrorfilm aus dem Jahr 97, der die Geschichte eines Dokumentarfilmteams erzählt. Falls würde dir gefallen, du magst ja Filme übers Filme machen.
Ja.
das in den Amazonas-Regenwald reist, um einen geheimnisvollen Stamm und dessen Lebensweisen zu filmen. Während ihrer Expedition stoßen sie auf einen Schlangenjäger, gespielt von John Voight. Es mag Leute geben, die sagen, der spielt total schlecht. Ich liebe ja die Art, wie er spielt. Schlangenjäger, der sie überredet, ihm zu helfen, eine riesige Anaconda zu fangen. Und diese fucking Schlange ist wirklich riesig. Im Laufe des Films wird schnell klar, dass die Anaconda nicht nur eine Legende ist, sondern eine echte Bedrohung darstellt. Die Gruppe wird von der Schlange verfolgt und muss um ihr Überleben kämpfen, während sie sich durch den gefährlichen Dschungel navigieren. Also man muss sich das so vorstellen, es ist so, kann man es sagen, wie so ein Road-Movie, ein On-the-Boat-Movie. Also die sind die ganze Zeit auf diesem Boot. Gute Formulierung, oder?
Ja.
Ein On-the-Boat-Film, On-the-Boat-Movie.
Ja.
Ja, so ein bisschen. Ja, mit Apocalypse Now kann man es nicht vergleichen. Da sind sie ja auch die ganze Zeit auf dem Boot und fahren halt eben diesen Fluss entlang. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und das eben auf dieser tiefen philosophischen Ebene sehen, wie Reise ins Finsternis oder so, ne? Ins Herz der Finsternis, also mhm. Heart of Darkness. Aber das ist so der praktische, logistische Vergleich. Wir sitzen auf diesem Boot und fahren den Amazonas entlang und die Schlange verfolgt sie dann wohl, ne? Und ich finde, inszenatorisch, ich habe den ja vor einem halben Jahr oder so, der ist auch, glaube ich, aktuell noch bei Amazon, checke ich hier parallel, damit ihr den vielleicht noch euch mal angucken wollt. Es ist halt ein Creature-Feature, wenn man es so will, ne? Ein Film, ein Monster-Movie, Riesenschlange verfolgt Gruppe von Leuten und als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe oder die ersten Male, war mir das gar nicht bewusst, dass in der Hauptrolle einfach Jennifer Lopez spielt. wusstest du?
Nope.
Nee, ich habe sie nämlich nicht erkannt. Jennifer Lopez war für mich erst ein Name, nachdem sie durch ihre Musik irgendwie bei uns populär geworden ist. Und ich glaube, das war ein paar Jahre später, nach 97. Ich meine so Anfang der 2000er. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau mit welchem Song, aber Jennifer Lopez spielt hier. Ist nicht die einzige Musikerin. Wir haben ja auch Ice Cube in der Hauptrolle. Der spielt den Kameramann. und jetzt pass auf, Owen Wilson spielt auch mit.
Und, das ist ja immer besser.
Ja, ja. Ja, in einer ernsten Rolle. In einer ernsten Rolle, also kein Comedy-Guy.
Oha.
Und, wie schon gesagt, John Voight. Und ich lieb ja seinen Schlangen-Hunting-Bad-Guy. Und der ist halt wie so ein alter Kauz mit einem Affen auf der Schulter. Nur, dass er keinen Affen hat, sondern irgendwie ständig eine Schlange, eine kleine Schlange irgendwie um sich herum. Und inszenatorisch, ich finde, kann man sich noch gut geben. Also der ist wirklich ganz gut gealtert, würde ich behaupten. Der hat ein paar Ideen auch so, dass die Kamera ist dann halt manchmal die POV der Schlange und die nimmt sich dann so dem Boot, weißt du so, ja, ja, aber es ist nicht schlecht, weißt du so, die Kamera, die ist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, aus der Waage und damit spielen sie so ganz gut. Ich finde, das funktioniert nach wie vor. Das ist auch überwiegend, Ich weiß nicht, ob es Originalschauplätze sind, im Amazonas, aber es ist schon überwiegend alles draußen gedreht, auf einem Fluss irgendwo.
Ja.
Ja, und relativ wenig auf einem, in einem Studio. Achso, Eric Stoltz spielt auch noch eine kleine Rolle, aber der ist eigentlich außer Gefecht gesetzt. Der kriegt relativ schnell, oh, das ist ein übles Ding, ne? ich sag jetzt nicht von wem. Ja, pass auf. Es gibt eine Szene, da verheddert sich so ein Tau in dem, in der Schraube von dem Boot. Und er hat einen Taucheranzug dabei. Er geht rein ins Wasser und entheddert die Schraube von dem Seil. Und was passiert? Er kommt nach oben, kriegt keine Luft mehr.
Oh.
Irgendwer hat ihm eine Killerbiene in den Sauerstofftank reingesteckt.
Oh, wie assi.
Die ist ihm in die Luftröhre. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schaut euch den Film an, wenn ihr die Chance dazu habt. Der ist auch super kurzweilig. Also der ist, wie lang geht der? Anaconda.
90 Minuten.
Siehste, der geht gut runter, der Film. Hier, und das ist wahrscheinlich der, das ist ein richtiger Guilty Pleasure. 4,9 von 10 auf IMDb. Das ist,
Ja, okay.
Also ich würde ihm ja mindestens eine 6 geben. Deshalb, also denn, hat man schon ein gutes Gefühl dafür.
Ah, 4,9 ist hart, ey.
Ja, und das Poster ist halt immer dasselbe. Das ziehen sie voll durch. Ich glaube, Blu-ray Steelbooks haben genau dasselbe Cover wie von vor 25 Jahren. Schon fast 30 Jahre, ne? Ja.
Mm.
Crazy. Ja, Jennifer Lopez. Den zweiten Teil hatte ich noch gesehen, Anacondas.
Oh, echt?
Ja, sie haben den, zeig mal her. Ja, Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid. 2004. Der war auch gar nicht so schlecht. Der war okay. Hm. Eigentlich könnte man meinen, der ist schlecht, aber der war okay. Sie haben dasselbe Ding gemacht wie das Alien-Franchise, ne? Aus Alien Aliens.
Ja.
Aus Anaconda wurde Anacondas.
Als hätten sie sich inspirieren lassen. Ja, ich habe ihn echt noch nie gesehen, aber jetzt habe ich irgendwie Bock.
Und Anaconda ist eigentlich ein relativ positives Beispiel. Der hat viel Practical, auch viel aus der Anfangszeit des CGI, also vor allem so eine Schlange, eine Kreatur, ne, die dann halt 97 in CGI kreiert wurde. Das ist schon nicht verkehrt, wie die das gemacht haben. Und vor allem eben der Mix-up, ne? Also, dass du in der einen Szene hast so eine Practical-Schlange, dann wieder eine CGI-Schlange, dann wieder Practical, dann wieder eine POV von ihr. Also, funktioniert schon erstaunlich gut. Noch heute, würde ich sagen, ja.
Ich hab Bock bekommen, ja.
Ja. So, worauf hast du denn noch Bock bekommen? Du hast doch bestimmt dein Pick Number 3. Den kannst du dir doch auch immer wieder angucken.
Ja. Der geht auch etwa 90 Minuten und hat bei IMDb sogar eine überraschend gute 6,5 von 10. es geht so um quasi um uns, also um Nerds, Fanboys. Und ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie findet jeder Mensch diesen Film scheiße außer mir. Aber ich finde den unnormal lustig.
Oh je, ich ahne Böses.
Also das war schon der Film Fanboys.
Tatsächlich.
Ja.
Fanboys, uiuiui.
Fandst du den nicht gut?
Sehr zwiegespalten.
Ah ja, okay.
Allerdings habe ich den auf meiner Star Wars Fan hoch zu meiner Star Wars Fanboy Hochphase gesehen, ja. Also sprich, alles, was irgendwie ein bisschen Star Wars zu der Zeit lächerlich gemacht hat, da war ich wahrscheinlich fand ich nicht so cool. aber erzähl mal, warum feierst du den?
Also die Story ist relativ einfach, ne? Es geht ja darum, dass ein so ein Dude, die Namen sind jetzt eigentlich egal, es geht um so eine Highschool-Clique von Nerds halt. Und einer von denen hat wohl Krebs. Und das Ganze spielt im Jahr 1999. Was heißt, oder nee, 98? Jedenfalls möchten sie ihm ermöglichen, dass er vor seinem Tode, der wohl relativ bald eintreten soll, dass er noch Star Wars Episode 1 sehen kann. Weil den Kinostart wird er wohl laut Prognose der Ärzte nicht mehr erleben. Und deswegen fassen sie diesen Plan, dass sie einfach mit der Schrottkarre des einen Typen, in der übrigens nur Rush gehört wird, ganz wichtig, quer durch Amerika fahren zur sagenumwobenen Skywalker Ranch, damit sie da einfach mal an die Tür klopfen und fragen können, ob der Bruder vor seinem Tod nochmal Episode 1 sehen darf. Und ja, du hast es schon erwähnt, dass Nerds werden auf, wie ich finde, doch relativ liebevolle Weise eigentlich ein bisschen verhundepiepelt. Es geht auch ganz krass um diesen Clinch zwischen Star Wars und Star Trek Fans, was denn jetzt von beiden geiler ist.
Den Anführer von den Star Trek Fans spielt
Seth Rogen, ja.
Seth Rogen, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Szene.
Da kommt es zu einer kleinen Schlägerei, das ist schon geil.
Ja, ja.
Ja, was soll ich dir sagen, ey? Also klar werden die alle so ein bisschen wie so Loser dargestellt, aber doch sehr liebevoll, liebenswürdig auf jeden Fall. Und ich finde die ganzen Gags einfach zum Kaputtlachen, ja. Also nicht nur die Gags, sondern auch, ey, was sie nicht alles, also wen sie nicht alles engagieren konnten für diesen Film. Ja, Danny Trejo spielt eine Rolle.
Ja.
Carrie Fisher haben wir, einen Billy Dee Williams haben
ja.
wir. Ja. William Shatner haben wir, einen Ray Park haben wir so als so einen Sicherheitsbeamten. Ja. Auch ein geiler kleiner
Ray Park würde ich so gerne mal treffen.
Oh, ja, Mann. Und Kevin das Smith so spielt Kevin Smith. Das ist einfach, ich finde es witzig, ey. Selbst ein Harry Knowles haben wir da. Der spielt zwar nicht selbst, er spielt natürlich nicht sich selbst, aber es ist einfach geil, ey. Ray Park möchtest du gerne mal treffen?
Ray Park würde ich gerne mal treffen, ja. Das ist so für mich auch so ein Special. Aber auch eher wegen, nicht nur weil er Darth Maul ist, weil es als Star Wars Fan, einfach weil er ein cooler Stuntman ist und er hat ja auch in X-Men den Toad und den kopflosen Reiter in Sleepy Hollow gespielt und so. Deshalb bin ich so Ray Park Fan. Es ist aber auch schon, stammt aus der Zeit, ja. Aber sag mal, ich dachte immer, Fanboys, das würde so auf einer wahren Geschichte basieren. Oder lose zumindest. Ich habe jetzt aber auch nur gelesen gehabt, dass für Episode 7 gab es anscheinend dann tatsächlich so einen Fall, dass da einen krebskranken Fan gab, der etwa einen Monat vor Veröffentlichung von Episode 7, also im November 2015 dann, durfte der tatsächlich Episode 7 sehen, weil wahrscheinlich, ja, die Angst da war, das, die Premiere nicht mehr zu erleben, ne? Und
so habe ich das auch mitbekommen, dass das scheinbar erst im Nachhinein dann zu einer wahren Geschichte geworden ist.
Ja, ja, interessant. Ich sehe gerade auch, Fanboys wurde von Kevin Spacey produziert, ja. Also, coole Geschichte, all in all. Ja, vor allem, dass es sich auch später so zugetragen hat und ein junger Fan, der im Sterben liegt, Episode 7 vorab sehen durfte. Das ist, hört man doch gerne.
Ja.
Solche Geschichten, ja. Ich meine mich jetzt auch gerade dunkel dran erinnern zu können, dass das vor 10 Jahren irgendwie, ja. Mann, schon 10 Jahre her, ne? Ja. Was noch viel länger her ist, ist ein Film aus dem Jahr 2002. Damit kommen wir zu meinem dritten Streifen, nämlich Herrschaft des Feuers, Reign of Fire. Schon mal davon gehört?
Davon habe ich gefühlt noch nie gehört.
Und zwar, was, wenn ich dir sage, Hauptdarsteller, Gerard Butler.
Ah ja, okay,
Matthew McConaughey.
Das klingt schon so nach Guilty Pleasure.
Na, Matthew McConaughey
und
Christian Bale. Ach, also wir haben hier zwei Oscar-Preisträger und mit Isabella Skorupko ein Bond-Girl. Das erste Pierce Brosnan Bond-Girl.
Ach,
Und
ja,
ja, wie gesagt,
okay.
Gerard Butler, der da noch viel mehr am Anfang seiner Karriere stand als die anderen, die ja hier schon, also Matthew McConaughey zumindest, Christian Bale ja schon seit den 80ern als Kinderdarsteller, aber ein sehr unbekannter, sehr junger Gerard Butler und ja, der auch eine noch viel kleinere Rolle spielt. Aber ich gebe ganz kurz mal die Zusammenfassung. Herrschaft des Feuers ist ein postapokalyptischer Actionfilm aus dem Jahr 2002, der in einer von Drachen verwüsteten Welt spielt. Die Geschichte folgt einem jungen Mann namens Quinn Abercrombie, der in London aufwächst. Als Kind erlebt er, wie ein Drache aus einem jahrhundertealten Schlaf erwacht und die Welt ins Chaos stürzt. Man muss dazu sagen, seine Mutter ist so, sind die ersten 5 Minuten des Films. Seine Mutter ist irgendwie Ingenieurin, Konstrukteurin der U-Bahn in London. Und ja, die haben ein bisschen zu tief gegraben da, was ich schon super simpel und super cool finde, die Idee. Das wird auch alles sehr, ja, realistisch aufgezogen. Also du hast da keine Horrorelemente oder so, sondern dieser Junge besucht seine Mutter auf der Arbeit und klettert da unten in so einen Schacht rein und plötzlich entdeckt er irgendwie eine Kreatur, die ihn mit irgendeiner Flüssigkeit anspuckt. Was sich später herausstellt, ist irgendwie so ein brennbares Zeug, was Drachen eben versprühen. Und ja, das sind die ersten 5 Minuten des Films gefühlt. Cut 20 Jahre später und Quinn, also der hier von Christian Bale gespielt, ist der Anführer von so einer kleinen Gemeinschaft. Die leben irgendwie auf so einer alten Burg oder so. Mitten im Nichts, also auf dem Land, nicht mehr in der City of London, sondern ja, Countryside und ja, er führt da eben diese Gruppe an Leuten an, wobei auch viele Kinder darunter sind und ja, Postapokalypse. Und Matthew McConaughey kaum wiederzuerkennen mit so einem Redneck Bart und Glatze.
Ein Redneck-Bart.
Ja, das ist halt so ein ranziger Bart irgendwie, sag ich mal. Das, ja, ist auch ein super kurzweiliger Film. Wobei ich sehe gerade Stunde 41. Ja, doch, klar ist er kurzweilig. So 100 Minuten knapp, ne?
Mhm.
Und haben irgendwie so Guilty Pleasure an sich, ne? Wie ich gerade so feststelle. Viele Filme sind sehr kurzweilig, ja. Muss man sagen, ja. Aber, von Rob Bowman, jetzt muss ich auch gerade mal selber draufklicken, was hat der denn noch so gemacht? Tatsächlich, der hat die Akte X-Filme, nee, Serie, den ersten Akte X-Film Regie geführt, für den habe ich auch einen Sweet Spot, Elektra, okay, das ist natürlich nichts. ja, das ist ja ein Spin-off von vom Daredevil-Film mit Ben Affleck, also ja, aber wie ich sehe, der ist mehr jetzt noch als Serienregisseur. The Rookie, okay, mit Nathan Fillion, hier hat er auch Regie geführt, soll auch nicht so verkehrt sein. Aber ich würde mir, das ist so einer der Filme, da wünsche ich mir total einen zweiten Teil, Remake, Reboot, der hat eine extrem gute Stimmung, der Film, hat einen extrem guten Cast. Ich glaube, das ist eher so ein Streifen, der unterm Radar fliegt und weniger als objektiv als Guilty Pleasure bezeichnet werden dürfte. 6,2 von 10 bei IMDb.
Ja.
Also ist jetzt auch nicht so krass abgestraft bei 148.000 Votes. Ich klicke mal drauf. Ja, so ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 7 oder 6 Punkten. Ja. Special Effects, ja, die sind nicht so gut gealtert, bisschen in die Tage gekommen, aber ja, transportiert auf jeden Fall super gut diese Furcht, die Menschen haben. Da gibt es auch, glaube ich, so einen Leitspruch, den sie den Kindern beibringen, immer in den Himmel zu gucken, so, ne? Weil die ja schon seit 20 oder 30 Jahren quasi, also die Kinder wachsen auf mit der Gefahr, die von oben lauert, ne, aus dem Himmel, quasi aus der feuerspeienden Bestien. Ja, ja, also du musst dir vorstellen, so dieses Gefühl, was du bei der Weiße Hai hast, oder was Steven Spielberg schafft, dir zu vermitteln, dass du Angst hast, ins Wasser zu gehen, ne?
Ja.
Und hier finde ich, ist es ungefähr vergleichbar damit, dass die Leute immer es mit einer großen Angst verbunden, nach draußen zu gehen. Weil da kann jederzeit ein feuerspeiender Drache ankommen und dich quasi in der Luft zerfetzen, ja, dich vernichten, verbrennen, auffressen. Ja. So wird das auch ein bisschen erzählt in dem Film. Den Drachen fehlt es einfach an Nahrung. Die haben sich extrem verbreitet, extrem schnell hohe Population entwickelt und dann fehlte es an Nahrung. Ne? Und das ist auch eben so dieses Dilemma, in dem sich die Menschheit befindet oder die Reste der Menschheit. Sie wissen, dass sie nur noch als Nahrung angesehen werden, als Beute für die Drachen, die quasi die Menschen als überlegene Spezies abgelöst haben, ne? Weil sie den Himmel kontrollieren. Und ja, dann kommen die Amerikaner, eine kleine Truppe von Amerikanern, angeführt von Matthew McConaughey, und die lassen das nicht mit sich machen. Die haben nämlich gehört, oh, der Chefdrache, der sitzt anscheinend in London. Wenn wir den wegpusten, dann gibt es keine neuen Drachen mehr. Ja, das ist ungefähr die Geschichte. Mhm. Es gibt eine lustige Szene, weil die haben ja nichts mehr. Es gibt keine VHS, es gibt keine DVDs, es gibt anscheinend keine Form von wir können Filme gucken. Die spielen dann in so einem kleinen Theaterstück, spielen sie Star Wars nach. Gerard Butler und Christian Bale, das ist ganz witzig.
Lol, okay.
Ja, und zeigen das dann so quasi, ja, zeigen das dann so den Kids. Das ist dann auch so eine kleine Hommage an Star Wars und ja.
Wie geil.
Ja, ist schon lustig. Der schwarze Ritter und der weiße Held. Das sind dann so die, ja, und dann spielen sie so die Szene nach mit Kampf auf Bespin, wo Luke seine Hand verliert. Und
geil.
Ja, das ist schon.
Ja. Das ist echt cool.
Also, falls ihr den noch nicht kennt, schaut ihn euch auch ebenfalls an. Kann ich wirklich empfehlen. Sehr kurzweilig. Sehr cooler Film, das kann man schon sagen, ja. Auch wenn es heiß hergeht. Ist der auch bei Prime? Ich glaube, der ist auch bei Prime aktuell. Ja, könnt ihr euch bei Prime angucken.
Ah ja. Hm. Muss ich mal gucken. Es ist auch wieder so ein Film, der um die 90 Minuten geht. Warum gehen diese Filme alle so um die 90 Minuten? Das gibt's doch gar nicht.
Weil das die perfekte Runtime ist für Filme.
Hey, oder?
Ja. Oder weil sie vom Produzenten kaputt geschnitten wurden und damit zu einem Guilty Pleasure.
Ja, also kaputt geschnitten wurde mein nächster Film, glaube ich, nicht. Der hat auch wieder so 6,9 bei IMDb. Ey, warum suche ich mir so Filme aus? Na okay, also der Film, der findet irgendwie nicht mehr so richtig statt, obwohl der damals so richtig, richtig, ich glaube, also entweder es ist ein Kultfilm geworden oder er war kurz davor, habe ich so das Gefühl. Es geht um Crank.
Ah.
Ja, ja. Und wir kennen es alle, ja, da hast du einfach einen Jason Statham, der wacht so völlig high in seiner Wohnung auf, durch das Klingeln seines Telefons, taumelt so durch seine Wohnung, findet so eine DVD, auf der Fuck You draufsteht, und die legt er dann ein und dadurch findet er dann heraus, dass so ein Widersacher von ihm namens Ricky Verona ihn mit so einem Beijing-Cocktail vergiftet hat. Ja, das ist einfach so ein Gemisch, was dich umbringt, es sei denn, du führst deinem Körper noch und nöcher an Adrenalin zu. Damit kannst du so ein bisschen gegenwirken. Und deswegen ist er einfach die ganze Zeit nur erstens auf der Suche nach diesem Spinner, der ihm ja quasi das Todesurteil gegeben hat, und zweitens nach Situationen, die ihm irgendwie Adrenalin zuführen, damit er nicht krepiert. Und dieser ganze Film ist so ein richtiger Rausch. Das finde ich einfach geil. Weil die haben sich da auch so richtig kreative Kamerafahrten ausgedacht, so von wegen, weißt du, wenn der telefoniert andauernd mit seinem Doc, weil er wissen will, ja, was kann ich jetzt hier tun, um mich länger am Leben zu halten? Und in den meisten Filmen ist das ja so, dass du das Bild so zweigeteilt hast mit so einem schwarzen Strich einfach in der Mitte. Aber wenn er mit seinem Doc telefoniert, dann ist das nicht so simpel zweigeteilt zum Beispiel, sondern wenn er an irgendeiner so Hauswand entlang rennt, dann ist der Doc einfach auf diese Hauswand projiziert, so während sie telefonieren, sowas. So kreative Einfälle einfach, ja. Oder das war zum Beispiel einer der ersten Filme, die ich je gesehen habe, die das gemacht haben mit, wenn du so einen Location-Wechsel hast, dann wird das einfach so über Google Earth dargestellt und so.
Ah.
Also der Film hat echt, der hat viel, sau viele kreative Dinge gemacht, ja. So, ja. Und es ist immer so, immer Action. Jason Statham ist immer am Rennen, er ist immer am Telefon, er haut immer irgendwelchen Leuten auf die Fresse, ja. Oder zieht sich Epinephrin rein.
Er braucht
rein,
ja auch so. Adrenalin.
Ja, genau.
Er braucht ja auch Adrenalin. Ja. Also der Film, ich kann mich tatsächlich an keine Einzelheiten mehr erinnern. Ich weiß noch diese schönen Bildideen, von denen du gesprochen hast, oder ja. Wo Bild-in-Bild-Sequenzen sind.
Ja.
Oder das Bild eben aufgeteilt ist auf mehrere Bild-in-Bild-Sequenzen. Ja. Und aber ich weiß noch, also der vermittelt auf jeden Fall sehr krass dieses Feeling von Adrenalin, von Stress, von wenn der Typ stehen bleibt, dann kippt der tot um.
Ja.
Ich meine, gibt es nicht auch eine Szene, da wird dieses Gerücht dann plötzlich verbreitet, dass in Nasenspray, dass das den Adrenalinpegel hochschießen lässt und deshalb ballert er sich übelst Adrenalin rein, kann das sein? Nasenspray rein, kann das sein?
Das ist so, das richtig in Erinnerung? Er geht in so eine Apotheke und will wissen, ob die irgendwie wonach fragt, ich glaube, er fragt wirklich nach Adrenalin oder so, nach so einem Adrenalinshot und die Apothekerin sagt so, ja, du hast doch einen Knall. Aber ich gehe mal gucken, was ich finden kann. Einfach so, um ihn stehen zu lassen. Und an der Theke steht neben ihm einfach Chester Bennington und sagt so, ey, du musst hier Nasenspray reinziehen.
Ah, stimmt, Chester, stimmt.
Da ist Epinephrin drin. Und dann klaut er einfach, weiß ich nicht, 50 Packungen Nasenspray und ist dann die ganze Zeit so, das Zeug am Schniefen, so, ja.
Ja, tatsächlich habe ich gar nicht so viel Erinnerung auch an Crank, auch nur einmal gesehen. Den zweiten Teil gab es ja auch noch, ne?
Ja, der war aber wirklich scheiße.
Ja. Also ich sehe hier aber auch wieder den Trailer. Sieht eigentlich ganz cool aus. Viel so Wackelkamera, Verfolgerkamera.
Ja, voll geil.
Der war eigentlich, also Crank ist doch eigentlich einer der besseren Jason Statham Actioneer.
Safe, ja.
Und Amy Smart, Carlos Sands, ja gut, die sind jetzt...
Also nee, vielleicht war der erste Transporter noch besser, aber ansonsten gehört es wirklich zu den besseren auf jeden Fall. Ja.
Ja, also der erste Transporter, der ist schon ganz cool.
Ja, der ist cool, ja.
Also ich mag safe. Den,
ja.
Genau. Und da passt Crank eigentlich auch ganz gut rein.
Ja.
Ja. Wenn wir jetzt, also ausgenommen Snatch, die Guy Ritchie-Filme Snatch,
ja, okay, ja,
da
ja,
bin ich
ja.
Gerast.
Ja.
Da hat er auch eine kleine Rolle, aber mir fällt gerade ein, dieses Meme, dieser Clip, der mir jetzt schon zwei, dreimal angezeigt wurde, so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, eine afrikanische Quizshow oder so. Und die Kids kriegen da so ein Foto von Jason Statham gezeigt. Ich weiß nicht, ob das fake ist. Und dann überlegen die so und grübeln und dann drücken sie auf den Buzzer und sagen so mit voller Überzeugung, das sind so 4, 5 Mädels, ne? Sagen so mit voller Überzeugung, okay, das ist Adolf Hitler. So, nee, das ist Jason Statham. So. Britisch-amerikanische Hollywood-Darsteller.
Ja. Vor allem, er sieht halt so, also weder von der Äußerlichkeit her noch so von der Zeit her passt das überhaupt so.
Wie kommt man da nur drauf? Ja,
keine
ne?
Ahnung.
Und,
das ist geil.
Ja. Und kennst du die Story, dass Jason Statham beinahe beim Dreh von The Expendables ums Leben gekommen wäre?
Nee.
Da gibt es auch ein Video zu, ne? Wie Echt? Er mit so einem Truck, wie er mit so einem Truck nach hinten, der Truck rollt rückwärts.
Oh, heftig.
Über so ein an so einem Pier rollt der Truck ins Wasser, stürzt so ins Wasser rein. Jason Statham sitzt vorne noch drin.
Oha.
Das war auf jeden Fall, es war ein ganz übler, fahrlässiger Unfall, der da passiert ist anscheinend.
Boah, krass.
Hat sich zum Glück, weil er ist ja Schwimmer, ist ja so, war ja seine erste Karriere, war ja so Kunst.
Turmspringer war.
Turmspringen oder so, ne?
Ja, ja.
Hat er sich da, glaube ich, relativ gut draus befreien können, ohne in Panik zu geraten.
Boah, heftig, ey.
Ja. Nee, aber Crank, das stimmt, auf jeden Fall ein Film, sollte man sich öfter anschauen. Der ist es wert, es ein breiteres Publikum hat oder eben als Guilty Pleasure oder als Geheimtipp, wie ihr wollt.
Ja, voll.
Gibt dem eine Chance, ja.
Was hast du noch so auf dem Zettel?
Ja, was habe ich noch auf dem Zettel? Wieder was aus den 90ern, Mitte der 90er. Einen Film von und mit Kevin Costner.
Ah.
Was glaubst du?
Hat es was mit Wasser zu tun?
Es hat auch was mit Wasser zu tun, ja. Waterworld.
Yes.
Super einfallsreicher Titel.
Unheimlich gefloppt damals, ja, ne?
Unglaublich gefloppt. Einer der teuersten Filme aller Zeiten. Ja. Nach wie vor. Auch zu seiner Zeit. Und witzig wäre es gewesen, wenn du jetzt eben Postman gesagt hättest. Ich glaube, da hat Kevin Costner nicht Regie geführt bei Postman. Ist ja auch so ein Postapokalypse Drama von 97. The Postman. Doch, hat auch Kevin Costner Regie geführt, war ich doch richtig, ja. Ja, witzig. Den habe ich noch nie gesehen, den müsste ich mir eigentlich auch mal angucken.
Ach krass, habe ich aber auch nicht
gesehen. Der Postmann.
Ja, er klingelt sogar dreimal.
Ja. So, Waterworld ist ein postapokalyptischer Actionfilm aus dem Jahr 95, der in einer Zukunft spielt, in der die Polkappen geschmolzen sind und die Erde größtenteils unter Wasser steht. Also das, was hier in 10 Jahren auch droht. In unserer Realität. Die Menschheit hat sich auf schwimmende Städte und Boote zurückgezogen. Die Geschichte folgt einem einsamen Wanderer, der als wie soll ich sagen, ohne das jetzt zu spoilern, es kommt relativ früh im Film, kommt dann schon so heraus, dass der eine gewisse Mutation hat, sagen wir so. Mhm. Und der trifft dann eben, der ist eigentlich, wie schon gesagt, relativ so als Alleingänger unterwegs, aber trifft dann später natürlich auf eine Gruppe von Leuten. Und da ist dann eben dieses Mädchen dabei und die hat so ein Tattoo auf dem Rücken, was eigentlich total hanebüchen ist. und dieses Tattoo ist halt irgendwie eine Karte und die Karte, die führt zu Dryland, zum Trockenland.
Okay.
Und aber der Film ist sehr schön, sehr schön inszeniert, gutes Worldbuilding. Man kriegt auch hier und da so ein bisschen Einblicke in die Kultur, die Leute, oder wie die Kultur sich weiterentwickelt hat, sag ich mal, trotz dessen, dass die Menschheit umgeben ist von Wasser. Und ja, es ist schon eine sehr trostlose, sehr postapokalyptisches Szenario, muss man sagen, sehr hoffnungslos alles. Und der Film geht schon relativ lang tatsächlich, der ist jetzt
klingt so nach 2,5 Stunden oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht so ein knackiger 90 Minuten wie die Streifen, die wir jetzt eben hier, jetzt gebe ich schon Water Wolfman ein. Nein,
der Water Wolfman.
Ich habe Waterman eingegeben.
Kevin Costner ist der Water Wolfman.
Er ist der 2 Stunden 15. Siehst du, ich habe den immer so mit 3 Stunden abgespeichert. Nee, so lange geht er jetzt wirklich nicht. Und Dennis Hopper spielt halt hier so den Antagonisten, ne, Legende, Dennis Hopper, der hockt dann halt so auf seinem Öltanker, der hat hier so die Macht über die Maschinen, so, während Kevin Costner so der Typ ist, der eben mit seinem Segelschiff durch die Gegend segelt und eben super gut schwimmen und tauchen kann und eben segeln kann, während eben die Bad Guys so, die haben Zigaretten und die haben Treibstoff. Das ist so das, was sie ständig suchen, ne? Ist halt Treibstoff und auch den Weg nach Dryland und wer das Mädchen hat, hat die Karte und wer die Karte hat, hat eben die Macht.
Okay.
Ja.
Also ich habe den Film nur einmal gesehen und ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, warum der so krass gefloppt ist, aber wenn du jetzt so die ganzen Elemente so ein bisschen beschreibst, dann klingt das schon so ein bisschen, Malen nach Zahlen generisch zusammen erzählt, so, aber ich glaube, bei dem Film ging es doch eher so ums Visuelle als um die Geschichte irgendwie. Ich glaube, visuell konnte der schon was.
Aber dieselbe Geschichte erzählt ja auch ein keine Ahnung, ein The Book of Eli.
Ja, Creator ging auch krass in die Richtung, ja.
Ja, wo die Postapokalypse dann so ist, dass die Erde ist zu einer Wüste geworden.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und
man kennt die Geschichten, ja.
Den habe ich jetzt auch schon was länger nicht gesehen. Ich habe mir hier eine Blu-ray vor 2 Jahren oder so bestellt. Da ist ein Director's Cut drauf oder ein Extended Cut, der wohl 45 Minuten länger ist.
Ah.
Bin ich auch total scharf drauf, mir den mal anzugucken. Den wollten wir ja mal in unserem Clubkino sehen.
Ich glaube, von der hast du mir nämlich mal erzählt, von dieser Box. Ja, ja.
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 Der soll cool sein, dieser Extended. Den muss ich mir mal jetzt demnächst anschauen.
Mhm.
Ja. Der war auch relativ... Ah, müsst ihr mal gucken, bei Amazon gibt es den bestimmt noch.
Ja, ich habe noch, also ich hatte gerade schon Wolfman, aber jetzt habe ich noch mal so ein bisschen was in die horrorigere Richtung ausgesucht. Das ist echt kein krasser Film oder so, aber ich glaube, ich habe den ein bisschen zu früh gesehen und deswegen hat er mich so total gegruselt damals und deswegen habe ich so ein Herz für den. Das ist Wrong Turn. Es einfach nur darum geht, ne, das ist so diese 0815-Scheißgeschichte, so irgend so ein Typ muss total dringend zu einer Konferenz und hat sich dann verfahren. Und auf der Autobahn ist nur Stau. Und dann will er so eine Abkürzung nehmen und muss dann durch so einen total komischen, abgelegenen amerikanischen Wald fahren, was wir alle machen würden, auf jeden Fall. Ja, und dann sagt ihm schon so ein Einheimischer mäßig so, ey, lass das mal lieber bleiben, Alter, ganz ehrlich, so, das machen wir nicht, ne? Und er so, ja, ich muss jetzt aber total dringend weiter. Und dann fährt er in diesen Wald rein. Und irgendwann ist es dann, glaube ich, so, dass er dann über so einen Stacheldraht fährt, den hier irgendjemand über die Straße gespannt hat. So richtig Redneck-mäßig halt. Ja, und das sind dann diese in diesem Wald lebenden Kannibalen. Und die machen dann Jagd auf ihn und so ein paar andere Teenager oder 20-somethings, die er da kennenlernt. Ey, und der Film ist eigentlich... Also der hat schon so seine atmosphärischen Momente, aber so sonderlich krass ist er nicht. Aber ich glaube, ich habe den so mit 14 das erste Mal gesehen und da fand ich das ja total gruselig, ne? Weil so, du wirst durch einen dunklen Wald gejagt in der Nacht und so, das fand ich total creepy, ey.
Ich hab den aber auch relativ gruselig in Erinnerung. Ich habe den auch Teenage-Alter gesehen.
Ja.
Oder ich war ein bisschen älter, ich weiß es nicht. Zumindest werde ich wahrscheinlich schon Zugang zu einer Videothek gehabt haben.
Ah.
Und habe den da irgendwie gesehen. Elisa Duschko, die kannte ich halt aus Angel oder aus Buffy. Ich weiß gar nicht mehr genau. Einer der beiden Serien wird die mitgespielt haben.
Ja, ja, ja.
Die war ja schon so ein aufstrebender Star, der so, ich sag mal, diesem American Pie
irgendwie schon,
Fahrwasser.
Ne?
Ja, ja. So aus dieser ganzen Zeit ist das so ein bisschen.
Ja.
Ja, und hier sollte sie natürlich zur Scream Queen in Wrong Turn werden.
Ja.
Also ich muss dir sagen, ich habe relativ wenig Erinnerungen an den Streifen. Ja, ist aber so eben, von wann ist der? 2003, ja.
So ein Backwoods-Film, also die sind halt in diesem Wald unterwegs und die Kannibalen haben ja auch so eine ekelhafte Hütte, wo so Menschenaugen in irgendwelchen Einmachgläsern rumliegen und so ein Scheiß. Und die zersägen auch ihre Opfer da. Es geht schon so ein bisschen in Richtung Slasher. Aber so die Hälfte des Films ist halt, wie die durch diesen Wald rennen und die Kannibalen so ihnen hinterherrennen mit so einem gruseligen Gelächter mäßig so. Ja. Da gibt es einen Typen, der hat so ein ganz komisches, schräges Lachen. Und das hat mir auch richtig Angst eingejagt damals. Aber da habe ich den Film vor zwei, drei Jahren vielleicht irgendwann nochmal gesehen. Und also so schlimm war er jetzt ehrlich nicht.
Ah, hast du nochmal
gesehen? Ja, ja, ja. Ich wollte mal wissen, ob er gut gealtert ist oder nicht, aber geht so.
Tatsächlich, das erinnert auch ein bisschen so an Blutgericht in Texas, ne? Texas Chainsaw Massacre, tatsächlich mit diesem Haus und den Kannibalen.
Ja, ja, voll.
Hey, kommt doch alle mal zu Besuch, wir sind ganz normal.
Aber ich glaube war, glaube ich, sogar noch gruseliger. Also so der Michael Bay-Streifen, ja.
Origineller vielleicht noch, ja.
Ja, das mag auch sein, ja.
Ja. Wobei doch, ich glaube, Wrong Turn könnte man schon sagen. Ist ein Rip-Off von Texas Chainsaw Massacre vielleicht, ja. Nur, dass hier eben so ein bisschen mehr noch auf die Kreaturen, diese kannibalischen Figuren vielleicht so ein bisschen mehr. Die haben ja noch so eine krasses Make-up, krasses Aussehen, krasse Maske,
ja,
ne?
Ja. Ja, also klar, gerade hier Blutgericht in Texas von, wann ist der irgendwie, weiß nicht, 77 oder so, das war ja schon so der Urvater der Backwood-Filme. So,
ja,
das,
ja.
Das hat ja auch ganz viel für den Slasher an sich gemacht, so.
Ja.
Ja, das wird schon eine Inspo gewesen sein dafür. Safe.
Ja. Ja, so kacke habe ich den auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Deshalb, ja, also du bist schon.
Das ist ja auch wieder ein Franchise geworden. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 9 Stück von und die wurden gefühlt von Mal zu Mal schlechter. So. Also der letzte Film ist noch gar nicht so alt. 2, 3 Jahre vielleicht. Aber diese Reihe findet einfach gar nicht mehr statt, so im öffentlichen Gespräch, sage ich mal, weil die halt so schundig geworden ist. Da war der erste sicherlich noch der beste.
Pass auf, der letzte ist der sechste, Wrong Turn 6,
ach, der
Last
sechste, okay.
Resort von 2014.
Ach wirklich? Nee, oder?
Ja, ja.
Ich dachte, da hätte es nochmal was anderes gegeben, ey, krass.
Vor allem die Tagline oder der Untertitel ist meistens dann nochmal irgendwie der Titel von irgendeinem anderen Film oder von irgendeinem anderen Franchise. Hauptsache, es klingt irgendwie ähnlich, ne?
Ja.
Wrong Turn 2, Dead End. Wrong Turn 3, Left 4 Dead. Wrong Turn 4, Bloody Beginnings. Wrong Turn 5, Bloodlines. Und dann der sechste eben, Last Resort. Was waren Bloodlines? Ist das nicht auch ein eigener Film oder eine Serie? Left 4 Dead ist ein Spiel, das kenne ich.
Ja. Nee, was ich meinte war hier Wrong Turn The Foundation. Der kam nämlich 2021 raus. Ja, das ist der letzte.
Ach was?
Ja, das ist okay, der letzte krass. Film, ja.
Das steht bei Wikipedia gar nicht. Guck mal, könnten wir den Wikipedia-Artikel erweitern.
Dafür haben sie Matthew Modine bekommen. Das gibt's ja gar nicht.
Für den Paycheck, ne? So.
Ja, Mann.
Für den Paycheck haben sie den Film hier wahrscheinlich auch gemacht. Oder mein letzten Pick ist, nichts Wildes, es ist ein 90er Jahre, Martial Arts, Direct-to-DVD, Direct-to-VHS-Film, American Shaolin, wie ich auch vorhin noch erfahren habe, gelesen habe, dass der tatsächlich auch unter dem Titel No Retreat, No Surrender Teil 5 laufen sollte, also sprich, zu einer dieser verwirrenden No Retreat, No Surrender Karate Kid Reihe gehört, war mir nicht bewusst. So ein Film, der oft irgendwie bei ProSieben oder Kabel 1 auch am Wochenende oder zu Feiertagen lief. Ich lese euch einfach mal die Zusammenfassung vor. Ist eine Komödie aus den 1990er Jahren. Ja, wobei eine Komödie, ich würde sagen, es ist eher ein Martial Arts Coming of Age Flick, könnte man so sagen. Erzählt die Geschichte von einem amerikanischen Jugendlichen, der sich für Kampfsport begeistert. Nachdem er von einem Meister in China entdeckt wird, reist er dorthin, um eben in so einem Shaolin-Tempel aufgenommen zu werden. Die nehmen aber eigentlich gar keinen an. Schon gar keinen, der da irgendwie aus dem Westen kommt, Amerikaner ist und nicht irgendwie so in das Bild der Shaolin-Mönche da passt, ne? Und fängt schon ganz witzig an, weil er hockt sich dann einfach quasi auf die Mauer vor diesem Tempel und bleibt dann da sitzen, 3 Wochen oder so.
Mhm.
Und lässt sich da nicht abwimmeln. Und das fand ich, also ich muss sagen, das hat mir so als Kind schon ein bisschen imponiert, so diese Hartnäckigkeit, ne? Diese Szene, dass er dann da sitzen bleibt bei Wind und Wetter und irgendwann bringen sie ihm, glaube ich, auch was zu essen raus. Ist auch neben Waterworld, ist das so der Film, den ich auch ähnlich lang nicht mehr gesehen habe. Ist jetzt, glaube ich, auch keine namhaften Darsteller dabei. Ich habe gesehen, der Hauptdarsteller, der hier den JJ spielt, der ist dann auch eher so zum Seriendarsteller mit seiner späteren Karriere avanciert, aber auch mehr nicht. Ja gut, Daniel Day Kim, den könnte man eventuell noch kennen. Der hat in Lost beispielsweise mitgespielt oder in Hellboy Also ganz unbekanntes Gesicht ist das jetzt nicht, der Typ, aber der Hauptdarsteller, Reese Madigan, ja, weiß ich nicht, ob ihr den nochmal irgendwo oder ob man den irgendwo nochmal groß, ob er groß in Erscheinung getreten wäre. Ich hab gesehen, dass er in Prison Break mitgespielt hat oder Elementary, aber Prison Break ist so lange her, ich hätte ihn da auch nicht wiedererkannt, ja. Nee. Also der Typ wird auf jeden Fall sehr gut ausgebildet zu einem Shaolin-Mönch, zu einem fightenden Shaolin-Mönch, der mit allen möglichen Kampfkunst Taktiken der Shaolin, die er da beigebracht kriegt, und es läuft dann eben alles auf so einen finalen Fight zusammen. Da trifft er auf den Gegner, den er am Anfang des Films schon mal vor sich hatte, dem er unterlegen war, und ja, das Ende könnt ihr euch in etwa ausmalen, ist wie jeder 90er Jahre Martial Arts Film. Ja. Nichts. Aber es ist ein sehr liebevoller Film, muss man sagen. Es ist ein sehr charmanter Film. Wie gesagt, dieses Aufeinandertreffen der Kulturen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Er spielt irgendwie so, ja, so ein bisschen mit den Tricks von Karate Kid, ne?
Ja, klar.
Ich habe hier einen asiatischen Lehrmeister und einen amerikanisch, ja, im Film, im Fall Karate Kid, amerikanisch, italo-amerikanisch geprägten Jungen, dem ich Martial Arts, Karate beibringen will. Und hier ist es eben so ein bisschen andersrum. Hier geht der Amerikaner eben zu der Wurzel des Kampfsports und will dort eben unterwiesen werden, ne? Und die Kampfsport Skills lernen direkt vor Ort, direkt an der Quelle,
Ja.
ja.
Hast du schon
Ich wüsste
erwähnt,
nicht,
gibt
ob
es
es
den
den irgendwo im
irgendwo? Nee,
Streaming gibt.
ich wollte gerade sagen, ja.
Nee,
Nee.
ich wüsste es nicht.
Ja.
Ich hab mir vor ein paar Jahren, habe ich mir tatsächlich mal ein Mediabook davon
Ach ja, krass.
zugelegt. Ja, seitdem habe ich den jetzt aber auch nicht. Ich habe den auch nicht nochmal reingelegt und angeguckt, tatsächlich, ja. Aber ich habe den sehr gut in Erinnerung, und ja. Ich hätte jetzt auch Karate Kid nennen, Karate Tiger nennen können. Wobei Karate Tiger hat eine relativ große Fanbase, auch hier in Deutschland. Guckt euch
Ja.
mal Sean David TV an, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Da gab es,
Ja,
glaube ich, auch
stimmt.
vor ein paar Monaten, ja, da gab es vor ein paar Monaten ein Screening irgendwo in Köln oder so. Da war der Cast von Karate Tiger mit am Start.
Ja, das ist heftig, ne?
Ja. Karate Tiger ist aber geil, also der hat auch eine ähnlich coole Story. Den hätte ich hier genauso nennen können, ja.
Ja.
Ist wahrscheinlich auch, wobei das noch ein eigenes Genre ist, tatsächlich, diese Martial Arts Coming of Age Streifen à la Karate Kid, Karate Tiger, American Shaolin, No Retreat, No Surrender. Haben viele Namen.
Ja.
Ja. Das war's eigentlich. Würde ich sagen. Oder hast du noch einen? Nee, wir haben jeder fünf, ne?
Ja, bei mir war es das auch, ja.
Müsste passen, ja. Ich habe tatsächlich noch ein paar Honorable Mentions. Ich weiß nicht, ob ich davon überhaupt welche nennen soll. Du hast auch noch welche, ne? Hast auch noch einen Honorable Mention. Oder zumindest etwas, was in die nähere, so auf Platz 6 oder 7 hätte kommen können.
Ja,
Ja.
doch.
Was wäre das?
Ach, also, das waren ja nur so Filme, wo ich so ein bisschen rumüberlegt habe, weil ich ja. Ich hatte echt Probleme, so viele Filme, also in Anführungszeichen, so viele Filme zusammenzukriegen, ne? Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Jeepers Creepers hatte ich hier noch, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob der jetzt von der breiten Masse so schlecht aufgenommen wird, zumindest der erste nicht, ne? Dawn of the Dead hatte ich hier, weil da habe ich auch schon Unterschiedliches drüber gehört, ne? Der von meiner Meinung nach der einzig gute Zack Snyder-Film, zumindest der einzig gute, den ich hier gesehen habe. Obwohl ich sagen muss, ich habe Watchmen noch nicht gesehen. Freitag der 13., das Remake habe ich hier, das haben wir gerade schon mal kurz angeschnitten, ne? Markus Nispel, der deutsche Regisseur, der auch hier Texas Chainsaw gemacht hat von Michael Bay. Da waren auch viele nicht so einverstanden mit. Ich finde, der hatte so seine Momente. Ich finde es auch geil, dass Jason ein paar Jugendliche absticht, weil sie ihm sein Gras klauen wollen. Das ist so geil. Ja, und dann hatte ich hier noch Titanic stehen. Ne? Das ist natürlich kein schlechter Film, aber jedes Mal, wenn man Oder immer, wenn man als Mann erzählt, so, ja, ich finde den Film ganz gut. Was bist du denn für einer? Bist du ein Mädchen? Aber es ist einfach ein geiler Film. So. Deswegen, vielleicht ist er als Mann ein Guilty Pleasure. Aber insgesamt
natürlich eher nicht. Dirty Dancing Syndrom.
Ja, genau. Das Dirty Dancing Syndrom, ja.
Ich finde Titanic jetzt auch nicht verkehrt. Also von Titanic gucke ich mir 100 Mal lieber an als La La Land. Ja.
Oh. Weißt du, was wir auch mal machen können? Wir nehmen mal eine Folge auf von Filmen, die wir hassen, aber die in der Öffentlichkeit eigentlich total gut dastehen. Zum Beispiel dein La La Land oder dein Everything Everywhere All at Once. So ja. Was. Obwohl du hast ja Everything Everywhere All at Once. Nicht, sondern du hast nur gesagt, du hattest nicht den besten Tag. Aber La La Land,
wahrscheinlich.
Da, den also
ich wollte, ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, ich darf Everything Everywhere All at Once nicht nochmal gucken dann vorher.
Ja.
Es kann gut sein, dass ich meine Meinung ändere. Ja.
Ja.
Was La La Land natürlich auch passieren kann, den habe ich ja auch nur damals im Kino gesehen, war so relativ underwhelmed. Was hältst du denn von meiner Honorable Mention von sowas wie Star Wars Episode 2? dass ich für den Film doch einen Sweet Spot habe. Nicht nur als Star Wars Fan. Ja. Kannst du das so nachvollziehen?
Ja, also natürlich hat er seine Momente voll. Der hat seine Momente, so wie alle Star Wars Filme bis Episode, würde ich mal sagen, 7 so ihre Momente haben. Aber die Momente werden halt so ein bisschen überschattet von diesen Heimatfilmen auf Naboo-Vibes und den fürchterlichen Dialogen. Ja. Aber ansonsten natürlich hat er seine Momente, ja klar.
Ich finde auch, also eigentlich, ich finde ja den Wechsel, sobald die Handlung ja so richtig startet bei Star Wars Episode 2, sich quasi die Parteien so ein bisschen aufsplitten, also wir begleiten ja dann Obi-Wan und wir begleiten dann parallel so ein bisschen Anakin und Padme.
Ja.
Und ich glaube, gab es noch einen dritten Schauplatz oder ist das nur immer zwischen den beiden geswitcht? Manchmal sind wir noch auf Coruscant und haben quasi Yoda und Mace Windu.
Ja.
Aber eigentlich ist es so dieser Wechsel immer zwischen Obi-Wan und Anakin und das finde ich eigentlich so, der Film ist schon, was das angeht, relativ cool strukturiert und macht auch Spaß und ich glaube, da hat sich auch Obi-Wan, also Ewan McGregor, überhaupt erst so richtig als Obi-Wan gefestigt.
Ja.
Und tatsächlich ist ja das, was den Film wirklich übel runterreißt, die Love Interest-Szenen zwischen Hayden Christensen und Natalie Portman. Also die funktionieren halt überhaupt gar nicht.
Unerträglich.
Und sind auch ganz seltsam so in den Film rein inszeniert. die Mucke, muss man dazu sagen, von John Williams,
die Across the
Stars, ist glaube ich, das Theme von den beiden. Ne?
Ja.
Das ist halt großartig. Großartige Musik.
Total, ja.
Ja, es holt einen emotional wahrscheinlich dann noch am ehesten ab. Noch eher ab als tatsächlich so die Chemie zwischen den beiden. Klar, Flummi Yoda im Final Fight, da habe ich auch nicht schlecht geglotzt im Kino, das weiß ich noch, als wäre es gestern. Flummi
Yoda?
Ja, das weiß ich echt noch, als wäre es gestern, so, what the fuck, haben sie es jetzt wirklich gebracht? Und jetzt ist es halt Kanon und keiner beschwert sich darüber, dass Yoda einfach ein powerful Jedi ist, der mit seinem Lichtschwert umzugehen weiß, ne?
Ja.
In Episode 3 beschwert sich halt auch keiner über seinen Kampfstil, ne?
Ja.
Da finden es auch alle ganz cool, wie er gegen Palpatine fightet und ich mag auch den Final Fight in dieser Arena auf Geonosis. Ich mag Unvergessen natürlich die Szene Obi-Wan in seinem Starfighter-Fight gegen Django, ne, mit diesen seismischen Bomben. Das ist auch
der geilste Sound der Kinogeschichte.
Audiovisuelles Masterpiece. Und ich mag natürlich auch die Sequenz, in der Hayden Christensen, Anakin Skywalker, wie er die Sandleute schlachtet, ne? Also das nicht weil es irgendwie explizit ist, sondern weil da so ein bisschen der Turn stattfindet und ich da auch so in negativer Weise diese Gänsehaut gekriegt habe. Jetzt kippt's tatsächlich innerhalb von Anakin irgendwo, ne?
Ja.
Die Sandleute haben seine Mutter getötet und das lässt er denen nicht so durchgehen, ne? Also man merkt, okay, der nette Junge, der verändert sich hier gerade so, ne?
Ja. Ja, also natürlich, wie gesagt, der Film hat seine Momente. Ich fand auch diese Arena-Geschichte, die fand ich auch cool. Demgegenüber steht dann immer so ein bisschen, also Hayden Christensen so als Ganzes, nicht nur seine Geschichte da mit Padme, sondern auch immer seine komischen, schnippischen Antworten gegenüber von seinem Meister so. Und dass er so ein Emo-Teenie, so ein Ätzner ist, so, ach. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Film, wann habe ich denn das letzte Mal gesehen, lass es vielleicht 2 Jahre her sein oder so, der ist ja wirklich verdammt schlecht gealtert. Ey, du kannst zu jeder Sekunde sagen, dass die alle nur vor so Greenscreen-Tapeten gestanden haben. Da sieht ja gar nichts echt aus mehr. Das ist schade. Auf der anderen Seite war es natürlich der erste Film, glaube ich, sogar jemals, der komplett digital gedreht wurde. Da hat George Lucas auf jeden Fall einiges fürs Kino getan. Andere Leute würden ihn dafür wahrscheinlich am liebsten lynchen. Ja. Aber er hat schon viel fürs Kino getan, muss man sagen.
Ja. In Full HD sieht der Film ja aus, wie du ihn gerade beschrieben hast. Das stimmt schon. Ja, sehr greenscreeny. Sehr greenscreeny.
Also ich würde sagen, du siehst einfach, ob irgendwelche Krieger, ob es jetzt Sturmtruppler oder Klonkrieger sind, ob die echt sind oder nicht. Das sieht man einfach. Zum Beispiel.
In Episode 2, ich weiß es jetzt gerade nicht, in welchem, da, Episode 2 oder Episode 3. Es sind alle Stormtrooper oder Klonkrieger in dem Fall, alles digitale Figuren, ne?
In beiden.
Ja. Nee, es muss Episode 3. Ja. Was?
In beiden.
In beiden Filmen, ne? Es sind alles digitale Kreaturen. Ja. Höchstens die Gesichter von Timura Morrison, wurde das Gesicht da überall drauf gepflanzt, ne?
Ja.
Aber das stimmt, es ist alles digital. Keine Ahnung, was George Lucas auch so zu der, hey, lass uns alle Klonkrieger digital machen. Wir könnten den Kostüme verpassen.
Gut, aber bevor wir
seltsame ästhetische Entscheidung.
Bevor wir jetzt da zu tief reinspringen, würde ich sagen, dass wir diese Diskussion vertagen können auf in 2 Wochen, da gibt es nämlich eine kleine, geile Spezialfolge, aber da kommen wir dann zu.
Da, genau, da werden wir wahrscheinlich nochmal über ein bisschen detaillierter über Star Wars quatschen, genau, dann wird wahrscheinlich Episode 2 auch nochmal Thema.
Ja,
wenn alles so klappt, wie wir uns das vorgenommen haben, werden wir einen sehr coolen Gast haben.
Unter Vorbehalt, genau. Ja,
Und mit dem werden wir Star Wars bis ins tiefste Detail sezieren und auseinandernehmen und auf den Prüfstand stellen und einfach mal gucken, wo steht denn Star Wars im Jahr 2025?
Wo geht die Reise nach Kathleen Kennedy hin? Ne?
Genau, wie geht die Reise nach Kathleen Kennedy weiter? Und wohin hat uns die Reise überhaupt geführt?
Ja, so. Auch das, ja.
Bis dahin. Tut uns einen Gefallen und abonniert diesen Kanal. Abonniert uns gerne auch bei Instagram.
Unbedingt
und,
abonnieren.
Könnt auch das ein oder andere Like irgendwo dalassen bei einem Post oder bei einer Folge. Und damit ist uns auf jeden Fall schon viel geholfen. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, Schweighöfer und Cage melden sich ab.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Yeah.